Knie ist ein absolut wichtiges Thema.
Überhaupt absolut, altern, ja. Und überhaupt dafür sorgen, dass man sich noch bewegen kann.
Auf jeden Fall ist es ein Schlüsselgelenk.
Dass Leute immer weniger laufen wegen ihrer Knie, immer mehr sitzen, sich nicht mehr bewegen. Und das ist der Absturz für den Körper. Die Hauptbewegung für den Körper hatten, an die der Körper sich angepasst hat. Dass die Schmerzen in den meisten Fällen nichts mit der Arthrose zu tun haben.
Und dann verstehen sie die Welt nicht mehr.
Der Körper passt sich an so gut wie alles an, was du da in Bewegung machst oder nicht machst. Dein ganzer Alltag, den du hast, ist im Grunde genommen ein 24-stündiges Training.
Ich konnte es einfach auch gar nicht mehr bewegen. Das war richtig steif.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Wir werden uns heute mal richtig ums Knie kümmern.
Das hat's nötig.
Absolut, weil ich weiß, die Leute jetzt, wenn es kühler wird und die gehen gar nicht mehr gerne raus, weil sie haben also schon mehr Schmerzen wegen der Kälte, erklären wir alles noch. Aber die haben auch Angst, gerade jetzt, wo möglicherweise es dann auch glatt wird, hinzufallen und. Knie ist ein absolut wichtiges Thema, gerade was ja mit gesund altern auch zu tun hat.
Ja, überhaupt altern.
Generell,
nicht
aber
nur
auch
gesund, also ja, überhaupt.
Absolut.
Überhaupt
absolut,
altern, ja. Und überhaupt dafür sorgen, dass man sich noch bewegen kann. Das hängt alles vom Knie ab. Natürlich auch Hüfte, aber Knie ist so der Renner. Jetzt der Negativrenner, könnte man sagen.
Ja, oder wenn es gut ist, dann der Positivrenner. Auf jeden Fall ist es ein Schlüsselgelenk für Bewegung, für Gesundheit und so weiter.
Für gesundes, mobiles Altwerden.
Ja. Also wenn ich mir so überlege, wie das ist mit einem Kniegelenk, das nicht mehr richtig funktioniert, das ist ja eine extreme Beeinträchtigung auch für die Selbstständigkeit, wenn ich mir so überlege, wenn du
ja,
nicht
absolut,
mehr laufen
absolut.
Kannst. Und
du musst zur Toilette laufen, du musst in die Küche laufen und das ist ja noch das Harmlose.
Das ist
da
richtig.
Musst du aus der Haustür raus, vielleicht eine Treppe runter, dann über die Straße, Bordstein. Und das alles das nimmt man ja als junger Mensch überhaupt nicht wahr,
genau.
Dass es so Hindernisse gibt. Das kriegst du ja erst dann mit, wenn du immer unsicherer wirst. Und dann fängt es damit an, dass längere Strecken gar nicht mehr möglich sind. Ich kenne so viele Bekannte und Verwandte von meinen Eltern, die also Eltern wurden. Die sind immer wandern gegangen in der Rhön, die sind spazieren gegangen, die waren voll mobil. Und irgendwann hat es immer mehr nachgelassen. Es fing bei den Einzelnen an. Und dann wurden es immer mehr. Und natürlich der Roland, der Kampfkünstler, ja, was kann der mir helfen?
Keiner hat dich damals für voll genommen, ne?
Der kann Prophet ich
mich
im
noch,
Land.
Habe ich ja, mich noch, kann ich mich noch dran erinnern. Das war irgendwie wirklich sehr traurig.
Traurig für die Leute. Also
ja,
man hätte ihnen gut helfen können, ja.
Ja, klar.
Aber wieder zurück jetzt. Also, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass Leute immer weniger laufen wegen ihrer Knie. Immer mehr sitzen, sich nicht mehr bewegen. Und das ist der Absturz für den Körper. Ja, einfach der ganze Stoffwechsel geht runter. Nichts funktioniert mehr richtig, weil das Gehen ist die evolutionsmäßige, gemäße Bewegung. Ja, gehen, noch nicht mal rennen, aber gehen. Deswegen zählt man ja auch mittlerweile die Schritte. Hat jetzt von 10.000 auf 7.000 korrigiert, hatten wir ja neulich schon mal besprochen. Aber das Gehen ist eine Schlüsselbewegung. Und das war auch für mich eine Erkenntnis, die immer mehr kam, weil ich habe Phasen gehabt, da bin ich regelmäßig intensiv gelaufen, gejoggt, alles gemacht. Dann gab es Phasen, in denen ich das mal gar nicht mehr gemacht habe, durch anderes Training ersetzt habe. Und mir fiel jedes Mal, wenn ich wieder anfing zu laufen, fiel mir auf, ich war echt ein Blödmann. Hätte ich nicht lassen dürfen. Ich konnte es gar nicht so richtig erklären. Ich kann es heute noch nicht richtig erklären. Aber ich führe es inzwischen darauf zurück, dass wir wirklich mit dem Gehen Jahrmillionen schon die Hauptbewegung für den Körper hatten, an die der Körper sich angepasst hat.
Absolut, diese Sesshaftigkeit von heute, die gibt es ja erst seit ein paar tausend Jahren.
10.000,
also, glaube ich. Ganz genau, 10.000, 12.000. Und vorher sind wir einfach immer nur gelaufen. Das war die Grundbewegung. Und ohne ein gesundes Kniegelenk zu laufen, geht gar nicht. Weißt du, ich erinnere mich auch, beziehungsweise ich denke da gerade auch an, leider an meine Mutter. Diese Geschichte, die ist für mich so
Das ist fast ein Trauma für mich.
Es ist ein Trauma für dich, aber das ist das, was ich dann auch bei ganz vielen Menschen mit beobachtet habe, auch bei dem ganzen Bekanntenkreis deiner Eltern. So fing das nämlich an und bei meiner Mutter, das war einfach so traurig. Die hat ja so mit 50 fing das an, dass sie beim Treppenlaufen Probleme gekriegt hat.
Und da habe ich sie ja irgendwann kennengelernt und schon ein paar Jahre später, ich weiß nicht, dann beim Geburtstag oder irgendwie war eine Runde, wo die sich unterhalten haben, da war das Thema Knie. Und das war ja bei uns, da waren wir ja schon ganz gut dabei und ich wusste schon, dass da viel zu machen ist. Und dann habe ich auch dann ein paar Tage später, glaube ich, haben wir uns nochmal gesehen und da habe ich mir mal genau erklären lassen, was sie da hat. Und da habe ich ihr, und das vergesse ich nicht, da habe ich ihr gesagt, Margot, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst diese Übungen, die ich dir gebe, oder du wirst irgendwann richtig Probleme bekommen. Und bitte nimm es einfach ernst, was ich sage, und mach das. Ja, und was ist passiert? Sie hat never auch nur irgendetwas gemacht.
Mhm. Ich weiß, es war auch irgendwie super traurig, weil ich meine, wir haben ja dann immer geguckt, gerade so bei den Menschen, die uns so nah waren, was passiert denn mit ihnen? Und bei der Mama war es tatsächlich so, wenn die uns dann besucht hat zu Hause, die hat ja auch bei geholfen, als wir dann die Kinder hatten und sowas. Das war so traurig, das zu sehen, weil die Treppe hoch ging gerade noch, aber die Treppe runter, das war schon extrem schwierig, ja. Und du hast immer, gesagt, Margot, das geht nicht gut, mach was. Aber, naja, meine Mutter halt hat auch so ihren Dickkopf und wie gesagt, immer wieder dieses Thema der Prophet im eigenen Land, kommen wir nachher auch nochmal dazu, was mich anbelangt. Das ist natürlich ein riesen, ja, es war irgendwie so ein riesen Thema, und du konntest gar nichts ausrichten, ja. Und letzten Endes, die Mama hat dann in die letzten 10 Jahre, also gerade so vor 10 Jahren, das war das Highlight, wenn sie dann mal aus dem Haus gehen konnte, aber da musste sie immer Hilfe haben und tatsächlich so die letzten 5 Jahre ging gar nichts mehr. Ich habe dann immer wieder versucht, Mama, geh einfach mal um die 4 Ecken und versuch's und auch dann nimm dir eine Hilfe und so weiter. Aber das wollte sie dann schon gar nicht mehr und hat dann gesagt, ach, lass mich.
Und was hat sie den ganzen Tag immer wieder gesagt? Lass mich sitzen.
Ach genau, ja.
Lass mich sitzen. Weil da müssen wir darauf hinweisen. Das ist nämlich das Typische. Fing dann an und hat nur noch am Küchentisch gesessen, von morgens bis abends, Toilette. Und dann, da habe ich dann fast einen Anfall bekommen. Irgendwann bin ich bei euch, wollte ich auf Toilette gehen und denke, was ist denn das? Und kam gar nicht damit klar.
Also der Roland sagt jetzt bei euch, weil das war mein Geburtshaus, da war ich bis zu meinem 25. Lebensjahr, war das mein Zuhause. Deswegen sagst du euch, ja.
Genau,
euch.
Auf jeden Fall, da gehe ich auf Toilette und denke, was ist das denn? Und hab's überhaupt nicht verstanden, weil ich kannte das überhaupt nicht, ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dachte, war komisch, ich stehe ja fast. Und dann bin ich völlig verwirrt wieder rein. Und hab gefragt, sag mal, was ist denn das für eine Toilette? So ein Baujahr habe ich noch nie gesehen, ja. Was ist das denn?
Das weiß ich noch.
Und dann wurde mir erklärt, das ist die Toilettenerhöhung.
Toilettensitzerhöhung,
damit die Margot wieder aufstehen kann, wenn sie auf der Toilette saß.
Ja. Und sie hat auch eine Greifhilfe gehabt, ne?
Ja, klar. Sich hochziehen und mein Gott, da werden wir gleich drauf kommen, wenn wir mal darüber reden, wie das überhaupt alles entsteht. Auf jeden Fall war das dann so, es wurde grandios immer schlimmer und ich habe immer mehr ein Problem gehabt, weil ich dachte, wie kann ich diese Dame dazu bringen, endlich mal ein bisschen was für sich zu tun? Weil auch da wäre noch nichts zu spät gewesen. Natürlich war da schon nicht, wie es da innen drin in dem Knie aussah, mittlerweile weiß ich nicht, ja. Das kann sein. Aber was die Schmerzen angeht, hätte man jede Menge machen können, schon durch relativ einfache Maßnahmen. Aber da war einfach so eine totale Betonwand. Ich kam nicht durch.
Also wir haben es nicht geschafft. Der Rauli und der Julian, die haben das auch versucht.
Unsere
die haben
Söhne,
gesagt,
ne, für die ist
hey
wissen.
Oma, beweg dich doch mal, komm, wir gehen raus. Und manchmal hat sie sich dann wirklich aufgemacht und hat sich dann nach oben bewegt und sie sind dann mal wirklich kurz raus auf die Straße und zurück, aber das war immer ein Hickhack und dann je älter sie wurde, umso mehr hat sie gesagt, lass mich doch in Ruhe, lass mich doch sitzen. Aber Roland, ich muss jetzt schon noch mal was sagen, dann ging es ja meiner Mutter wirklich gar nicht mehr gut und sie hat nur noch gesessen. Und dann haben wir Folgendes gemacht und haben gesagt, es gibt nur eine, also da bist du doch einmal zur Mama, das weiß ich noch, und hast gesagt, ich rede jetzt mit ihr, aber ich behandle sie nicht, sondern ich schicke ihr jemanden, also einen Mitarbeiter aus der Praxis. Mhm. Und das war verrückt. Also da hat der Roland dann mit der Mama geredet und da hat sie dann auch zugelassen, dass jemand kommt. Und das war schon ganz spannend. Da ist halt nicht mehr viel passiert, aber immerhin hat sie sich dann bemüht. Das war doch die Zeit, als du dann auch noch gesagt hast, du musst auf den Boden und
wollte ich gerade sagen. Jetzt,
ja, das erzähl es mal.
Ja. Weil ich habe irgendwann einfach nur noch die Krise gekriegt, weil ich dachte, ich kann das nicht zulassen, dass das irgendwann so endet, dass sie nur noch sitzt und gar nicht mehr laufen kann, ja, oder im Rollstuhl sitzt oder irgendwas. Und dann bin ich einmal hin und habe wirklich mit Engelszungen ewig lang mit ihr geredet und habe gesagt, Margot, jetzt, ich zeige dir jetzt eine Sache, nur eine Sache. Und wenn du die machst und wenn du das hinkriegst, dich ein bisschen da mit deinem Willen mal dran zu gehen und das regelmäßig zu machen, ein paar Mal die Woche, dann wirst du fast täglich Verbesserungen spüren. Und ich habe das deswegen gemacht mit dieser speziellen Sache, die ich gleich erzähle, weil wenn jemand nur noch sitzt und Knieprobleme hat und dann kommen die Enkel und sagen, komm, wir gehen spazieren, hat natürlich die Margot, diese Person, keine Lust dazu. Warum? Weil es tut ihr weh, es zieht, es ist beschwerlich, sie ist unsicher auf den Beinen. Und deswegen ist die Lösung bei nicht gehen können in einem bestimmten Zustand, dann ist die Lösung nicht, den Zustand so zu lassen und dann sich zu zwingen, trotz des Zustandes zu gehen, weil das verfruchtet nicht, ja. Und deswegen habe ich überlegt, was kann ich machen? Und ich kam auf eine Sache, weil sie auch so total Angst hatte, weil sie auch dort gesagt hat, ich gehe nicht mehr raus, weil wenn ich fall, kann ich nicht aufstehen. Mhm. Als ich das realisiert habe, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Meine Schwiegermutter, ja, bei der Thematik, das war mittlerweile Jahrzehnte, waren ja ins Land gegangen. Meine Schwiegermutter traut sich nicht auf die Straße, weil sie, wenn sie fällt, nicht mehr aufstehen kann. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen habe ich gesagt, Margot, es gibt eine Übung, nur eine einzige. Und die zeige ich dir jetzt, die mache ich jetzt mit dir zusammen, dass du sie einmal schaffst. Und zwar, du wirst jetzt auf den Boden gehen und wieder aufstehen. Protest auf ganzer Linie. Protest. Vergiss es, mache ich nicht. Nein. Aber ich habe einfach nicht locker gelassen. Ich habe sie also nicht physisch, aber psychisch gezwungen, gebe ich zu. Ich war nicht böse oder so, aber ich habe einfach gesagt, Margot, ich gehe nicht weg, bevor wir das gemacht haben. Mhm. Vergiss es. Wenn wir in 24 Stunden noch hier sitzen, ist mir egal. Ich möchte, dass
ich du einmal was erlebst. Ich war da nicht dabei, das weiß ich noch. Ich war nicht dabei. Du warst alleine bei ihr. Und es war schon ein kluger Schachzug von dir auch.
Naja, vor allem, was ist passiert. Ja? Ja. Also sie hat sich vehement geweigert. Ja. Vehement. Aber irgendwann habe ich es geschafft. Habe gesagt, komm mal, ich helfe dir nicht, aber ich bin dir zur Hilfe insofern, ich rück dort einen Stuhl hin, ich rück da ein Fußbänkchen hin, ich rück alles irgendwo so hin, dass du eine Möglichkeit hast, dich abzustützen, draufzulehnen, wie auch immer. Ja. Und dann hat sie zwar gesagt, das schaffe ich nie, aber irgendwann, das hat dann so bestimmt 20 Minuten gedauert, dann war sie auf dem Boden, dann war sie unten. Völlig erschöpft, war total anstrengend, aber sie war auf dem Boden und da habe ich schon gemerkt, eben passiert ein bisschen was. Mhm. Psychisch bei ihr. Aber aufstehen kann ich nicht. Vergiss es. Kann ich nicht. Ich mache es jetzt kurz, nicht so in die Einzelheiten, aber mit ganz viel Hilfe und nochmal eine Viertelstunde Aufwand ungefähr, war sie wieder oben. Mhm. Und dann haben ihre Augen geleuchtet.
Mhm. Ich weiß.
Dann haben ihre Augen geleuchtet. Und später auch, als sie das euch erzählt hat, glaube ich, ne? Weil was da passiert ist, lass mich das gerade noch sagen, weil das ist so wichtig, auch für die Betroffenen, die da zuhören, ja? wenn man etwas sich nicht mehr zutraut, weil der Körper es völlig unmöglich macht, wegen Schmerzen, wegen die Bewegung geht gar nicht mehr, weil sie ist gesperrt, weil die Muskeln zu kurz sind und irgendwas, ja, dann hat man ja eine feste psychische Barriere. Das geht nicht. Und daran gewöhnt man sich. Und je öfter man sich das sagt, oder Frau, desto öfter oder desto felsenharter wird diese Wahrheit, diese scheinbare Wahrheit. Mhm. Und die habe ich aufgebrochen, indem ich ja einfach bewiesen habe, dass etwas geht, was sie never für möglich gehalten hätte. Und das ist so wichtig, dass die Menschen in eine Situation reinkommen, wo sie merken, hey, da geht ja was, was ich mir gar nicht mehr zugetraut habe. Und das ist passiert. Und das war dann der Anfang dazu, dass dann der Niklas immer wieder zu ihr durfte und sie behandeln durfte und es auch besser wurde zwischendurch, ja. Obwohl sie halt immer noch sich nicht groß, sie hatte dann angefangen mehr zu laufen.
Ja,
Erzähl du mal, ich weiß gar nicht mehr genau.
Ich weiß noch, dann rief sie mich irgendwann mal an und war ganz stolz und hat gesagt, du, ich gehe jeden Tag einmal auf den Boden und wieder hoch. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Ich fand es so toll, ich habe mich so gefreut. Und sie ist dann auch rausgegangen. Also es war aber immer jemand bei ihr, der sie begleitet hat. Und ist dann auch bisschen gelaufen, aber nicht so viel. Und es war mal so eine Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, da tut sich noch. Da tut sich richtig, richtig viel. Und dann irgendwann hat es dann wieder nachgelassen. Und dann so die letzten 2-3 Jahre hat sie dann echt auch gar nichts mehr gemacht. Und ist auch nicht mehr auf dem Boden. Und hat dann auch nur gesagt, ach, lasst mich doch sitzen. Also es war immer dieser Satz, lasst mich doch sitzen. Und hat dann auch leider gar keine Lust mehr gehabt. Und ich fand es so traurig, weil die Mama war wirklich bis zu ihrem Ende einfach unglaublich klar im Kopf, glasklar. Und ich fand es faszinierend, was diese Frau noch alles wusste und fand es so schade. Und ich will jetzt einfach auch aufhören mit diesem Thema. Ich will einfach nur sagen, die Mama hätte älter werden können, als sie eh schon wurde. Sie wurde 90 Jahre alt und ich bin mir ganz sicher, wenn sie immer gelaufen wäre und sich mehr bewegt hätte, dann wäre sie heute wahrscheinlich noch am Leben. Und das macht mich dann so ein bisschen traurig, aber letzten Endes klar, auch das ist ihre Entscheidung und das müssen wir tolerieren und respektieren. Fällt uns natürlich, wenn du siehst, dass ein geliebter Mensch einfach das nicht macht, was er machen könnte. Aber so ist es eben. Und das ist vielleicht auch so leider das, was wir auch lernen müssen, dass wir ja nur bis zu bestimmten Momenten gehen können mit Leuten, wenn sie damit einverstanden sind. Okay, aber ich glaube,
für mich war es wieder der Beweis dann, gell? Weil wenn sie damals, als ich es zum ersten Mal gesagt hatte, nur 2 einfache Übungen gemacht hätte, nur 2.
Ja.
Dann wäre das alles ganz anders gekommen.
Ja, aber ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal besprechen, was ist das Knie eigentlich für ein Gelenk? Was hat's damit auf sich? Was ist mit den, warum hat man so Wahnsinnsangst vor der Arthrose? Warum ist es das Thema? Also ich würde gerne mal, dass du da ein bisschen was erzählst drüber.
Das ist ganz einfach. Das Kniegelenk aus unserer Liebschau- und Prachtsicht, ja, ist ein super einfaches Gelenk, weil es klappt nur auf und zu so ungefähr. Es ist ein Scharniergelenk. Ist gar kein richtiges Gelenk, könnte man fast sagen, weil viele stellen sich ja vor, ein Gelenk, da gehört eine richtige Pfanne dazu und dann der Kopf, der in der Pfanne sich bewegt und es hat alles einen Formschluss, sagen wir im Maschinenbau. Aber das Kniegelenk ist ganz anders aufgebaut. Das sind eigentlich 2 Plateaus, also 2 Ebenen, die nicht ganz glatt sind, die schon ihre Erhöhungen haben, Kondylen haben und so weiter. Aber das ist von der Bewegung her ganz, ganz einfach. Und da wir ja wissen, dass, also vielleicht nur kurz erklärt, da gibt es dann natürlich auch Bänder, die Kreuzbänder und die Innen- und Außenbänder und die Kapsel hält das Ganze zusammen und die Menisken sind drin. Und die Menisken, die sorgen halt dafür, dass das Kniegelenk ist so, ist ein Gelenk, was rollen und gleiten kann. Und die Menisken sorgen dafür, dass diese Bewegungsabläufe immer gut so getimt sind, dass es sich halt gut bewegt, so wie es gedacht ist. Und wie gesagt, es klappt nur auf und zu so ungefähr. Also es wird gebeugt und gestreckt. Aber in der Beugung kann es auch rotieren. Also eine ganz einfache, von der Bewegung her, eine ganz einfache Systematik. Und deswegen ist auch die Therapie so einfach, obwohl viele denken, es sei super schwer. Und das hängt natürlich damit zusammen mit der alten Auffassung, dass die Schmerzen und Schwierigkeiten dadurch zustande kommen, dass es zum Beispiel Verletzungen am Meniskus gibt, dass der einreißt, dass er sich ablöst, dass Bänder verletzt sind, dass die Kapsel irgendwas hat. Also man sucht ja immer nach strukturellen
Schäden,
um den Schmerz zu erklären. Und es gibt natürlich all diese strukturellen Schäden, die gibt's selbstverständlich, aber wir wissen halt, die haben mit den Schmerzen meistens nichts zu tun. Dann lass uns doch mal einfach durchgehen und entwickeln, was da überhaupt passiert. Was mit dem Schmerz passiert, warum der entsteht und was dann auch strukturell passiert.
Genau. Dann fang doch am besten mal an. Also bei Knieproblemen, da fällt mir tatsächlich immer diese Arthrose ein, die Kniegelenksarthrose. Und Menschen haben ja so eine Angst davor. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ne?
Weil die wollen sich auch letztendlich nicht operieren lassen und wissen, dass es dann nötig ist.
Und denken, es wird immer schlimmer und können sie nichts gegen machen und so weiter und so fort.
Ja, wir hatten ja schon den Aufbau jetzt erklärt. Mhm. Und ein Gelenk ist ja immer so, dass da zwei Knochen sind, mindestens zwei, im Ellbogen sind es auch drei, aber egal. Zwei Knochen, Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen, und die bewegen sich gegeneinander. Und es gibt den Menisken, die ja die Art der Bewegung mit beeinflussen, dass alles gut sitzt. Und dann gibt es natürlich auch den Knorpel, den haben wir vorhin vergessen zu sagen, es gibt ja auch den Knorpel. Ne? Der Knorpel sorgt halt dafür, dass da nicht Knochen auf Knochen läuft, sondern dass was Weiches dazwischen ist. Und der Knorpel, den kann man sich vorstellen wie so eine Schwamm, ein fester Schwamm, der zwischen den Knochen sitzt und der sich auch verhält wie ein Schwamm, weil wenn er gedrückt wird, dann geht die Flüssigkeit raus, die Abfallstoffe gehen raus und wenn er wieder freigelassen wird, dann saugt er sich wie ein Schwamm, saugt er sich wieder voll. Und Arthrose ist letztendlich nichts anderes, als dass dieser Knorpel immer weiter verschleißt, immer weiter abbaut, immer dünner wird, bis dann irgendwann Knochen auf Knochen läuft. Und dann spricht man von einer Glatze. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man, dass meistens entweder stehen die Ränder noch oder in der Mitte steht noch ein bisschen Knorpel, aber da läuft auch schon Knochen auf Knochen. Und das ist halt die klassische Arthrose. Und es wird halt davon ausgegangen, immer noch in den weiten Teilen der Medizin, dass das eine Sache ist, wie beim Auto, wenn ein Reifen sich abfährt und irgendwann ist er so abgefahren, dass er wieder erneuert werden muss. Das ist dann das neue Gelenk, das in Anführungszeichen. Und diese Vorstellung herrscht.
Mhm. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen einem Auto und zwischen einem Menschen.
Selbstverständlich.
Und das ist einfach ganz, ganz maßgeblich hier wichtig, das nie zu vergessen, weil es gibt ganz tolle Dinge, die wir über das Knie noch hören werden. Aber was ich gerne noch mal hier reinbringen möchte, weil viele Menschen denken ja, wenn sie Arthrose haben und wenn der Knorpel einfach runtergefahren ist, gar nicht mehr da ist.
Runtergelaufen,
oder wie auch immer, dass die Schmerzen daher kommen. Aber die meisten wissen gar nicht, dass der Knorpel überhaupt gar keine Schmerzrezeptoren beispielsweise hat.
Ja, ja,
ne?
Nun, lass uns gerade noch bei der Arthrose fertig machen, weil es ging ja gerade darum, wie das dazu kommt. Der Druck wird halt immer höher. Und wenn dieser Druck, mit dem die Knochen sich gegenseitig bewegen, aufeinander rollen oder aufeinander reiben, wenn der immer größer wird, da gibt's ein schönes Bild, was man sich machen kann. Wenn man ein Stück Schmirgelpapier in die Hand nimmt und reibt ganz leicht auf der Holzfläche, auf dem Tisch, dann wird ein bisschen was abgehen von dem Holz, aber ganz, ganz wenig nur. Und je mehr ich drücke, umso mehr wird da abgehen. Das heißt, je fester die beiden Flächen aufeinander gedrückt werden, während sie sich relativ zueinander bewegen, umso mehr wird da etwas verletzt werden, würde etwas verschleißen und so weiter und so fort. Und das ist der eine Grund, warum es zu diesem Verschleiß kommt. Der zweite Grund ist, dass in dem Moment, wo alles immer enger wird, die Leute sich weniger bewegen, das Drücken und Entlasten des Knorpels immer weniger wird. Und davon ernährt sich der Knorpel. Das bedeutet, Wenn der Knorpel gedrückt wird, wie vorhin schon angedeutet, gehen die Abfallstoffe raus. Und wenn der wieder freigelassen wird, saugt er sich aus der Umgebungsflüssigkeit, aus der Synovialflüssigkeit voll mit Nährstoffen. Weil da sind Eiweißbausteine drin. Und davon ernährt er sich. Weil der hat nur ganz unten drin, gibt's Blutgefäße, aber im Knorpel selbst, der ist nicht durchblutet. Da können die Stoffe nicht durch das Blut hintransportiert werden. Und deswegen passiert das durch diese Mechanismen, durch diese Schwammmechanismen. Du guckst, also, was sagen. Ach so, okay. Okay. Und das beides zusammen sorgt dafür, dass der Knorpel mehr verschleißt, als es normalerweise würde und sich aber auch nicht regenerieren kann, weil wie soll sich was regenerieren, was immer weiter schleift?
Und jetzt sagt die herkömmliche Schmerzmedizin, das ist der Grund für die Entstehung der Schmerzen.
Ja, aber das kann man ganz leicht widerlegen, ganz leicht widerlegen. Gibt zwei Möglichkeiten. Erstens mal kann man es dadurch widerlegen, dass man einfach hergeht, das Gelenk lässt, wie es ist, aber die Muskeln außenrum richtig entspannt. Das passiert bei unserer Osteopressur, bei dieser Druckpunktmassage, die wir machen. Und bei dieser manuellen Vorgehensweise werden einfach die Muskeln rund ums Knie entspannt. Spezielle, wo wir wissen, die sind dafür verantwortlich. Und dann guckt man einfach, wie ist es vorher, wie ist es nachher. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass nach so einer Behandlung des Knies die Schmerzen von 100% vorher auf 0 bis 30 zurückgehen. Trotz Arthrose. Trotzdem der Knorpel verschlissen ist. Du hast vorhin schon gesagt, der Knorpel hat keine Schmerzrezeptoren. Das ist schon ein Hinweis darauf. Ja, aber das ist dann für mich ein klarer Beweis an diesem Patienten. Ja, und wenn das ganz viele Patienten und Tausende und Millionen von Patienten so machen, dann wird es immer klarer, da muss was dran sein. Oder ohne Osteopressur einfach mit den Übungen. Ja, wenn jemand nicht dran glaubt, dass es seinem Knie besser geht, wenn er Arthrose hat, ich werde nie diesen einen Fall da in Berlin vergessen, da habe ich an anderer Stelle schon ausführlich erzählt, ich deute nur kurz an, da hatten wir einen Vortrag und dann saß eine Dame in diesem Vortrag, die hat Arthrose vierten Grades gehabt, war auch diagnostiziert und so weiter und so fort. Und ich habe dann nach diesen Vorträgen immer so Beispielbehandlungen gemacht. Meine Frau hat immer schon aufgepasst, dass ich alles richtig mache. Und dann habe ich das gemacht. Und danach stand sie auf vom Boden und war völlig schmerzfrei. Und keiner hat es verstanden. Ja? Das sind so Einzelfälle. Das ist natürlich kein Beweis, dass es immer geht. Aber wir wissen mittlerweile, weil auch die Forschung schon Meilen weiter ist jetzt, wobei sich das noch nicht durchgesetzt hat in der allgemeinen Medizin, die so angewendet wird, das Wissen ist einfach noch nicht da, dass da sehr, sehr viel geht. Das Bogen zurück, das sind also die beiden
das Gründe. Das mit dem heißt, dass da sehr viel geht, dass Knorpel sich wieder neu bilden kann, möchtest du
also
damit sagen.
Vor allen Dingen, dass die Schmerzen, das ist ja unser Hauptfokus, dass die Schmerzen in den meisten Fällen nichts mit der Arthrose zu tun haben. Und im zweiten Fall, dass wenn das alles mit den Spannungen normalisiert wird und da wieder unter Normaldruck belastet wird und das Gelenk die Möglichkeit hat, sich aufzubauen, dass es das auch wieder tut.
Ja.
Ja, da gibt es mittlerweile auch Studien, die in diese Richtung gehen und es spricht sich immer mehr rum. Es erscheint immer mehr Bücher auch, die es thematisieren. Also das sind nicht, wir sind nicht die Einzigen, die das sagen. Wir haben halt dieses Handwerkszeug, was es sehr schnell möglich macht. Man kann damit rechnen, um das gleich zu beantworten, weil die Frage wird sich vielleicht gestellt. Es dauert bei einer richtig ordentlichen Arthrose, dauert es ungefähr 1 bis 1,5 Jahre und dann ist der Knorpel zum guten Teil wieder da.
Weißt du was, du könntest eigentlich mal gerade jetzt diese Kniestudie auch beschreiben, die wir gemacht haben. Weil das finde ich schon extrem spannend. Es ist zwar nur eine Pilotstudie und es waren jetzt auch keine Tausenden von Patienten, sondern 20.
Ja, 22.
Aber trotzdem.
20 sind übrig geblieben. Nein, das war einfach ein ganz einfaches Thema. Das war ja eine der wenigen Studien, die wir gemacht haben. Und da gab es 20 Patienten, die waren in Österreich, in einem Unfallklinik in Salzburg mit dem Dr. Ritter. Der hat die durchgeführt. Und das war auch das Gute, weil wir hatten da nichts mit zu tun. Die war finanziert von der Klinik. Und dann haben wir die 20 Patienten, ich habe die selbst behandelt, 2 oder 3 Mal im Abstand von 1-2 Wochen. Das war, glaube ich, insgesamt waren 6 oder 8 Wochen, die gingen. Und diese Patienten waren alle für eine OP vorgesehen und die Hälfte von denen hatten Arthrose und zwar auch dritten und vierten Grades. Und dann haben wir die Studie gemacht und nach der Studie hat der Eckbert zu mir gesagt, also der Dr. Ritter, Roland, wo sollen wir die denn veröffentlichen, weil das Ergebnis glaubt uns keiner. Und da war dieses Kniescore, das ist so eine Messzahl, da werden verschiedene Parameter aufgenommen und der war irgendwie bei 89 oder knappe 90, habe ich in Erinnerung. Und nach der Studie war der auf 18. Also eine drastische Verbesserung. Also 100 ist ganz schlimm und 0 ist ganz gut oder 1. Und die verlinken wir auch mal unten drunter.
Die Studie verlinken wir unten drunter, genau, dass ihr die nachlesen könnt.
Nur so als kleiner Hinweis, was da geht mit dem Knie, also was da funktionieren kann. Und jetzt handeln wir am besten noch gerade die anderen Sachen ab, weil nicht nur der Knorpel wird ja bei zu hoher Spannung, die durch die Muskeln verursacht wird, gedrückt, sondern auch die Menisken werden gedrückt. Mhm. Und die reißen dann ein und die lösen sich im schlimmsten Fall. Und dann, wenn so viel Druck im Knie ist und da gibt's einen Unfall, dann reißen die Bänder halt auch viel eher, das Kreuzband reißt viel eher, was alles weniger passieren würde, wenn das alles schön entspannt und geschmeidig wäre. Ja. Also das ist jetzt wichtig zu verstehen. Es gibt praktisch zwei Entwicklungen. Die Spannung der Muskeln und Faszien wird immer höher. Warum, das erklären wir gleich noch. Die wird immer höher. Die Knochen werden immer fester zusammengedrückt. Und daraus resultieren auf der einen Seite Schmerzen, und auf der anderen Seite wirklich Schädigungen. Aber das Ganze hängt halt nicht zusammen. Es ist nicht kausal verknüpft, weil es gibt ganz viele Arthrose-Schäden. Da haben die Menschen überhaupt keine Schmerzen. Und es gibt auf der anderen Seite massivste Knieschmerzen. Und an der Struktur ist weder beim Meniskus noch beim Knorpel, Arthrose, nichts zu erkennen.
Genau, und das ist nämlich genau das, wo Liebscher und Pracht sich von der herkömmlichen Sichtweise der Schmerzentstehung überhaupt unterscheidet. Die herkömmliche Medizin, so habe ich das gelernt und so lernt man das heute immer noch, sagt, die meisten Schmerzen vom Bewegungsapparat kommen durch strukturelle Schädigungen zustande. Wir sagen genau das Gegenteil.
Aber exakt das Gegenteil.
Aber exakt das Gegenteil. Das heißt also, wir stehen... Also hier steht herkömmliche Schulmedizin-Sichtweise und hier stehen wir. Also das ist schon, ich will es einfach mal betont haben.
Absolut.
Und ich glaube, dass es in dem Zusammenhang auch klar wird, warum manchmal dann doch Diskussionen entstehen diesbezüglich. Aber wir können es richtig gut erklären und wenn man sich einfach mal die ganzen Kommentare anliest und alle Patienten, die wir angeschaut haben.
Du meinst die Kommentare in YouTube?
In den YouTube und die Patienten, die bei uns waren. Und
Aber da wollte ich gerade drauf hinaus. Okay. Ne? Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil wenn du das jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer, die dich vorstellen kannst, weil bei dir ist Diagnose diagnostiziert, da ist ein Meniskusanriss oder ein Einriss oder irgendetwas Strukturelles.
Oder auch Arthrose schon. Ne?
Oder Arthrose, habe ich nur gesagt am Anfang.
Ja, hast du?
Ja, oder ich glaube schon. Ich aber egal, doppelt gemobbelt hält besser. Ja. Nein, dann kannst du ganz einfach in YouTube auf Knie gehen, Liebscher Pracht Knieübung und 1, 2, vielleicht 3 Übungen machen und dann direkt feststellen bei dir selbst, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Funktionieren heißt, der Schmerz vorher hat eine gewisse Größe, wir sagen immer 100%, und nach der Übung stellst du fest, oh, vielleicht sind es nur 80, vielleicht sind es nur 50, vielleicht sind es nur 20. Egal, wie viel weniger, auf jeden Fall, er ist weniger.
Weißt du, was mir dazu auch noch einfällt? Johann Lafer, deswegen haben wir mit ihm nämlich auch 2 Bücher geschrieben, weil Johann hatte Knieprobleme und ist dann zu uns gekommen. Und Roland hat ihn behandelt. Erst hat er gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja alles irgendwie ganz anders, als man mir das gesagt hat, weil er war immer nur natürlich bei ganz berühmten Orthopäden und so weiter. Und die sind halt dieser anderen Meinung. Und dann hat er sich aber drauf eingelassen.
Warum musst du erzählen?
Siehe da, das kannst du ja gleich erzählen. Oder ich kann auch erzählen, wegen seiner Schwester. hat er sich drauf eingelassen.
Ja, weil die uns kannte. Nein, genau. Aber er hat sich drauf eingelassen, weil er ja vorher die OP hatte und ein Jahr lang gelitten hat.
Ich weiß, genau. Das war der Grund. Und er wollte nicht noch mal ein Jahr lang leiden, sondern wollte gerne das eben nicht haben. Und dann hat er dann auch die Übung gemacht und hat dann irgendwann auch, wir haben auch ein Video mit ihm gemacht oder zwei, hat er auch gesagt, wäre ich denn, ich bin doch nicht blöde, so hat er das gesagt, wenn ich jetzt weiß, wie es geht, dass ich dann das nicht mache, aber das, also die Übungen mache, das ist schon spannend, aber er macht sie, glaube ich, dreimal die Woche, weil er
nicht
mehr angeblich
sagen,
es schafft. Aber es geht eben einfach gut und so haben wir mehrere.
Genau das
Beispiele.
Erlebnis, was er hatte, gell? Das ist ja genau das, was ich eben gerade gesagt habe, was du dir als Zuhörer oder Zuhörer verschaffen sollst. Nämlich, ich habe ihn zwar behandelt, aber prinzipiell ist bei dem Üben, kurz nach dem Üben das gleiche Ergebnis da. Mach einfach die Übung, weil als ich ihn gedrückt hatte und einfach nur die Muskeln entspannt hatte, in seiner Arthrose-Situation, lief er hinterher die Treppe runter, hat die Welt nicht mehr verstanden und hat einfach nur, war völlig baff, weil er sich das nicht hat vorstellen können. Und so wird's dir auch gehen. So wird's dir auch gehen, weil wenn du so diesen Glaubenssatz hast, der Schmerz kommt von meiner Arthrose und du machst dann diese Übung und der ist zur Hälfte plötzlich weg, dann verstehst du erstmal die Welt nicht mehr. Aber hol dir dieses Erleben, weil ich finde, persönlich, auf dich als Person bezogen, was ist die Downside, was ist der Nachteil, was kann ein Nachteil sein von einmal eine Übung probieren? Da gibt's keinen Nachteil. Aber du kannst dabei feststellen, dein Schmerz ist genauso wie vorher. Dann gibt's immer noch die Möglichkeit, eine andere Übung wäre besser gewesen, aber das ist egal, ja. Oder der ist plötzlich viel besser, weil du eben zwei Übungen gemacht hast, die wir da im Internet zeigen. Und dann weißt du es einfach. Und da hast du auch viel mehr davon, als wenn du irgendwie eine Studie liest und sonst was. Du fühlst es einfach bei dir, dass es besser ist und das ist das Schöne daran.
Sag mal, Roland, ist es dann vielleicht eine Möglichkeit, dass für die Leute, die jetzt auch hier zuhören, dass man sagen kann, hey, weißt du was, du guckst mal, wie weit du mit deinen Knien so insgesamt bist.
Wir machen am Schluss einen Test.
Mit dem Treppelaufen hoch und runter ist zum Beispiel, spüren die ihre Knie oder ist das alles easy, leicht oder das ist auch eine Möglichkeit, aber das willst du zum Schluss machen.
Wir zeigen am Schluss noch oder wir erklären am Schluss, wir können es im Podcast nicht zeigen, aber wir erklären am Schluss, zwei einfache Übungen, wo man es schon selbst versuchen
die
kann.
Die Übungen, aber ich meine einfach nur, um zu sehen,
wie der Zustand ist.
Wie der Zustand ist, kann man ja auch dieses Treppe gehen. Das fand ich immer so eindrucksvoll. Wir haben ja mehrere Patienten in der Praxis gehabt, ne? Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Frau Kanne, die gar nicht mehr die Treppe hoch und runter laufen konnte.
Das Video gibt's dann, das könnt ihr euch angucken.
Vom Johann Lafer auch. Die sind alle, wir haben mehrere Patienten, die wir dann gefilmt haben. Aber das ist einfach so, so spannend. Die gehen die Treppe nicht hoch, kommen nicht hoch, dann werden sie behandelt, machen die Übung und dann verstehen sie die Welt nicht mehr. Und das ist schon ganz.
Und das Erlebnis kannst du dir selbst holen.
Ja.
Aber was jetzt nur aussteht, dürfen wir nicht vergessen. Du fragst dich vielleicht, wie kommt's denn jetzt dazu, dass diese Spannung der Muskeln, die ja die Ursache für die strukturellen Schädigungen und die Ursache für die Schmerzen sind, nach Liebschau und Bracht Meinung zumindest, wie kommt das denn überhaupt dazu? Und das Ganze ist super einfach erklärt, weil Muskeln, wie auch der Knorpel, sind lebendige Sachen im Körper, die bestehen aus Zellen. Deswegen kann ein Knorpel sich auch wieder regenerieren, im Gegensatz zu einem Autoreifen, der aus totem Material besteht. Mhm. Ja? In dem Moment, wo ein Muskel bewegt wird, er kürzer wird, er länger wird, so lang wie er werden kann, so kurz wie er werden kann, hat er diese Eigenschaft und verliert sie auch nicht. Wenn du aber anfängst, ein Gelenk nicht mehr vollständig zu strecken oder zu beugen oder wenn du einseitige Positionen immer wieder einnimmst, ohne es auszugleichen, dann merkt der Körper das, der Muskel kriegt diese Trainingsreize, der wird schwächer, der wird stärker, der wird kürzer, der wird länger, such dir irgendwas aus. Der Körper passt sich an so gut wie alles an, was du da in Bewegung machst oder nicht machst. Dein ganzer Alltag, den du hast, ist im Grunde genommen ein 24-stündiges Training. Und dieses Training enthält viele Bewegungsmöglichkeiten oder wenig Bewegungsmöglichkeiten. Und ein ganz wichtiges Thema ist das Sitzen. Wie immer auch hier beim Kniespiel spielt Sitzen eine große Rolle. Weil wenn du jetzt gerade sitzt beim Zuhören, dann guck mal auf dein Knie. Das ist ungefähr in einem 90-Grad-Winkel. Und das bedeutet, dass dein Wadenmuskel, der große Zwillingswadenmuskel, der Gastrocnemius, der ist in einem kurzen Zustand. Und bei Leuten, die viel sitzen, ohne es auszugleichen, ist der von den 24 Stunden, man sagt inzwischen 11 Stunden sitzen ist Durchschnitt, plus nochmal sitzend schlafen in der Seitenlage, deswegen empfehlen wir auch die Rückenlage, aber anderes Thema. In der Seitenlage, da ist das Knie auch gebeugt, also das Knie ist fast immer irgendwie gebeugt und dadurch verkürzen die Faszien und der Gastrocnemius, die Muskeln, die beteiligt sind, der immer in einer kurzen Position ist, der verändert seine Ansteuerung. Der erzeugt mehr Spannung, wenn er länger werden soll, weil er sich an die Kürze auch gewöhnt hat. Der Körper gewöhnt sich dran. Oben im Oberschenkel passiert das Gleiche. Weil wir sitzen, da verkürzt die Wade, oder wir stehen und laufen, da verkürzt der Quadrizeps. Weil er dann auch
Quadrizeps
in seiner...
Quadrizeps ist?
Achso, der große Oberschenkelmuskel, genau. Hier vorne. Der Kniestrecker. Das bedeutet, wir haben summa summarum, vereinfacht ausgedrückt, eine Kraft eines zu kurzen Wadenmuskels, der zieht den Oberschenkel nach unten gegen den Unterschenkel und das andere umgekehrt. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie Muskeln verkürzen können. Und das ist halt für das Knie der wichtigste Grund im Grunde genommen. Wenn du jetzt hergehen würdest, dann würdest einmal am Tag eine tiefe Kniebeuge machen und würdest im Fersensitz nach hinten dich ablegen, weil du berufsbedingt das musst, weil du aus dem Sport heraus das machst oder so. Du würdest dich genau dieser Bewegung bedienen, die du im Alltag nicht mehr machst, überstrecken nach hinten richtig, dann auf den Knien im Kniestand nach hinten überstrecken. Das sind lauter so Übungen, die würden genau die Muskeln, die ich beschrieben habe und die entsprechenden Faszien auf Länge halten. Da das aber wegfällt in den Bewegungsprofilen, in dieser 24-stündigen Bewegungsvielfalt, die da stattfindet, fehlen einfach gewisse Teile. Und weil die fehlen, werden diese beiden Muskeln immer kürzer, ziehen immer mehr, die Faszien verfilzen, geben nicht mehr nach, der Druck wird größer.
Im Kniegelenk.
Und dann kommt auch dieser Ausspruch von den betroffenen Menschen, die dann sagen, oh, ich fühle mich so, das ist alles so schwer und bewegt sich nicht mehr richtig. Und die kriegen ja auch mit, das Treppelaufen fällt immer schwerer, auch wenn da keine Schmerzen da sind, es strengt mehr an. Man kann sich nicht mehr runter zum Boden hocken, weil die Muskeln das nicht mehr mitmachen. Das ist ja die Entwicklung, die jeder fühlt. Und das ist völlig logisch. Und das, was du da fühlst, ja, das ist genau dadurch erklärt, was ich dir beschrieben habe. Oder was wir dir beschreiben, mein Liebster und Pracht. Und nicht zu vergessen, die Bewegung spielt zwar eine Riesenrolle, aber die Ernährung ist auch nicht ohne.
Sag doch mal ein paar Worte dazu vielleicht. Absolut, klar. Also ihr habt ja gehört, dass letzten Endes der Knorpel auch ernährt werden muss. Und dass er, das ist wie ein Schwamm auszudrücken. Und wenn es wieder losgelassen wird, dieser Schwamm, dann saugt er die Nährstoffe auf. Und dann hat es natürlich einen ganz großen Vorteil, wenn die Nährstoffe, die dieser Schwamm aufsaugt, die richtigen Nährstoffe sind, die ein Knorpel braucht, um sich wieder zu regenerieren. Weil natürlich, wir drücken den jeden Tag andauernd immer wieder. Und dann kommt es darauf an, ob eben genau die richtigen Dinge enthalten sind in unserer Nahrung oder nicht. Und deswegen, ich kann einfach nur sagen, eine pflanzenbasierte Ernährung, vollwertig, mit den richtigen, vollwertigen, langen Kohlenhydraten, mit den richtigen, ausreichenden Proteinen, mit den richtigen Fetten. Aber das ist genau das, was der Knorpel braucht. Und dann geht es ja noch weiter durch zu viel Tierisches in den Mahlzeiten im Essen. Übersäuert unser Körper. Und Übersäuerung heißt letzten Endes einfach
auch
übersetzt.
Auch Industrienahrungsmittel. Ne?
Auch, ja, diese ganze super veränderte Nahrung, die es da jetzt gibt, das ist der absolute Wahnsinn. Aber was passiert denn da? Es kommt zu dieser Übersäuerung. Und der Effekt von Übersäuerung, wenn man es einfach ganz einfach runterbrechen will, ist, dass wir nicht mehr genügend Wasser speichern können. Das heißt also, in den einzelnen Fasern können wir nicht genügend Wasser speichern. Und das schaltet die Elastizität, die Flexibilität von von Bindegewebsstrukturen, von Faszien herunter. Und deswegen reißt dann alles viel schneller und die Verletzungen, die werden viel größer und zieht viel mehr und so weiter und so fort.
Und will nicht mehr flexibel nachgeben. Ich denke, für die Zuhörer und Zuhörer ist so dieses Beispiel von einem Gummiband ganz gut. In dem Moment, wo die Ernährung passt, wo die Bewegung passt, ist dieser Gummi, dieser Gummizug schön flexibel.
Und geht auch wieder
ziehen,
zurück.
Geht wieder zusammen und das Falten gibt und so weiter, wenn das Bindegewebe entsprechend ist. Man spricht ja von einer Scherengitterstruktur, wie eine Nylonstrumpfhose, die schön nachgibt auf Zug. Und wenn man dann den Zug wieder locker lässt, geht es wieder zusammen, ohne jede Faltenbildung.
Ja.
Und das alles wird im Körper immer schlechter, wenn das Bindegewebe und die Muskeln dann nicht mehr mitmachen.
Ja, deswegen ist auch eine gesunde Ernährung total sinnvoll für all unsere Gelenke im ganzen Körper. Und was noch dazu kommt, wenn wir uns generell schlecht ernähren, wenn uns Sachen fehlen in der täglichen Ernährung, wenn wir übersäuert sind, dann ist es immer ein Alarmzeichen für den Körper. Und alles, was dem Körper nicht gut tut, mündet auch darin, dass die Grundspannung der Muskulatur nach oben geht. Deswegen einmal ist die Bewegung für das Gelenk ausschlaggebend dafür, wie stark die Muskulatur dort betroffen ist. Aber bei der Ernährung kann man eigentlich sagen, das betrifft den gesamten Körper.
Und dann geht die Gesamtspannung hoch.
Dann geht nämlich die Gesamtspannung hoch.
Und wenn diese Gesamtspannung hochgeht, dann passiert wieder genau das, was wir vorher schon beschrieben haben, dass dieser Alarmschmerz geschaltet wird. Und das Wort Alarmschmerz haben wir, glaube ich, vorher noch gar nicht benutzt. Das müssen wir noch nachholen.
Nee, wir haben es auch noch nicht
jetzt,
erklärt,
Das müssen wir noch nachholen, weil der Alarmschmerz ist quasi ein funktioneller Schmerz. Wir hatten ja gesagt, die Struktur des Knies, also der Menisken und der Bänder und des Knorpels, ist für die meisten Schmerzen überhaupt nicht von Bedeutung. Aber der Schmerz kommt halt durch den zu hohen Druck, hatten wir gesagt. Und wir nennen das Alarmschmerz und haben die Theorie und das Erklärungsmodell, dass der vom Gehirn geschaltet wird wie ein Gefühl, weil der Körper merkt, aha, da ist mehr Verschleiß, als ich reparieren kann. Das bedroht mein Leben. Und deswegen, weil er ja uns schützen will, schaltet praktisch der Körper den Schmerz selbst, um uns davon abzuhalten, weil wir es nicht wissen, weil wir es nicht wahrnehmen, um uns bewusst zu machen, beweg dich da nicht weiter, da klemmt irgendwas. Und diese Sprache des Schmerzes, die haben wir ja eigentlich übersetzt in verschiedene Übungen und verschiedene Osteopressurpunkte, die anzuwenden sind bei bestimmten Schmerzen. Und dann macht man die Liebschaumpracht-Übung oder man drückt diese Punkte, die Spannung sinkt und der Schmerz ist weg. Also das nur, um das zu vervollständigen. Aber ich meine, du hast gerade über Ernährung gesprochen, dass die Ernährung entspannt und auch Schmerzen mindert dadurch, dass schlechte Ernährung die Schmerzen erhöht. Aber trotz aller guter Ernährung, die du ja wirklich mit Bravour seitdem, also fast seitdem wir uns kennen, ja, seit fast 40 Jahren jetzt. Wir kennen uns 42 Jahre, ja, oder 42,5. Und schon nach wenigen Jahren hattest du ja angefangen, die Ernährung nochmal komplett umzudrehen und auch das zu leben, was du dann vielen tausend Patienten beigebracht hast, womit ihre Krankheiten los wurden. Aber was den Schmerz angeht, trotz aller guten Ernährung, war auch ich bei dir der Prophet im eigenen Land.
Oh ja, also da packe ich dann doch noch mal aus, aber ich mache das doch relativ kurz, weil es ist mir auch so ein bisschen unangenehm. Ich habe, also Knie ist ein Thema, das mich schon ewig begleitet, also auch uns ewig begleitet.
Fast ein Leben lang, oder?
Ja, fast ein Leben lang. Ich war 12 oder 13, da habe ich irgendwie mich am Knie verletzt, bin dann zu einem Orthopäden und der meinte, ich hätte eine Meniskusverletzung und jetzt muss ich mein Bein ganz ruhig halten. Und dann habe ich einen Gips bekommen bei gestrecktem Bein von oben bis unten und er blieb sechs Wochen.
Beschreib mal genau von oben bis unten.
Hier vom Oberschenkel bis unten zum Fußgelenk.
Der Fuß war auch mit drin?
Der Fuß war nicht drin. Also der Fuß bis zum Fußgelenk.
Bis zum Fußgelenk.
Also es war ein Gipsbein. Ich fand es damals schon ziemlich fancy, ehrlich gesagt, weil das war eine Ausnahme, mit so einem Gipsbein herumzulaufen, und dann durfte jeder sich verewigen, und ich hatte zum Schluss ein so buntes Gipsbein, das war super schön. Es hat zwar auch genervt, weil es irgendwie zwischendrin dann auch gejuckt hat, aber das war alles gar nicht so schlimm. Und ich dachte, okay, der Doktor weiß schon, was er tut, und habe das auch überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe das ewig nicht hinterfragt, ob das gut war oder nicht, ne? Und dann war mein Konfirmationstermin, und zwei oder drei Tage vorher wurde dieser Gips abgenommen. Und dann bin ich erstmal erschrocken, als ich mich dann angeguckt habe.
Wahrscheinlich total dünn.
Weil dieses Bein, also ich war sowieso immer so ein ganz, ganz dünnes Mädchen, aber da war dieses Bein noch dünner als das rechte Bein. Und ich konnte es einfach auch gar nicht mehr bewegen. Das war richtig steif.
Also konnte ich nicht mehr beugen.
Unglaublich steif. Ich konnte nicht beugen. Und ich weiß noch, drei Tage später war ja die Konfirmation, und bei der Konfirmation musst du dich knien, wenn du die Segnung dann bekommst. Ich konnte mich nicht hinknien. Ging nicht.
Okay.
Weil ich bin einfach nicht runtergekommen. Das war ziemlich blöd, aber okay. Ich war damals jung. Ich habe das einfach so genommen und habe dann einfach weitergemacht. Und ja, ich habe dann auch das Gefühl gehabt, mit dem Bein ist alles okay. Ich habe dann auch ich habe ja viel Sport gemacht als Kind. Ja, ich habe ja wirklich alles möglich gemacht, ganz viel Tischtennis auch gespielt und ach was, und Badminton. Und dann habe ich angefangen, Ballett zu machen. Aber beim Ballett machen, da weiß ich, da fing dieses Knie wieder an. Und ich war sehr vorsichtig. Ich habe immer, wenn ich irgendwie was gemerkt habe, dann war es das linke Kniegelenk. Das heißt, ich habe dann schon angefangen, mich wahrscheinlich unbewusst auch irgendwie zu schonen. Ich hatte zwar wieder zwei normale Beine gehabt, das linke Bein war genauso dick wie das dünne, aber es war immer so eine Schwachstelle. Aber ich habe es einfach genommen, wie es war, weil ich kannte dazu ja auch gar nichts anderes. Und ich weiß noch, als wir dann mit dieser Schmerztherapie anfingen, und ich war ja da erstmal so sehr, sehr skeptisch, und es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis ich mich darauf einlassen konnte, dass eben nicht die Struktur den Schmerz macht, sondern die Funktion.
Aber es ging ja schon vorher los, ne?
Wie meinst du, wann ging
es vorher los? Ich erinnere mich daran, dass du nicht in den Fersensitz kamst.
Das war aber später. Mit dem Fersensitz. Also ich glaube, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich weiß, das war Mitte, Ende 40, dass ich tatsächlich Riesenprobleme hatte mit diesem Fersensitz, weil ich weiß, dass wir da mal auf einer Veranstaltung waren, und da gab es keine Stühle. Und da war auch, da sollte man sich dann hinknien. Und da ist es mir so richtig bewusst geworden, dass ich im Fersensitz nicht sitzen kann. Das weiß ich noch. Und das hast du, als du das dann gemerkt hast, du bist ja ziemlich heftig dann gewesen, das weiß ich noch.
Naja, eigene Frau kann einen Fernsehsitz nicht.
Ja, oh, und das fand ich ganz blöd, dass er sich da aufgeregt hat. Es war dann immer so ein
Hickhack. Aufgeregt, ja. Also es fiel mir auf, und ich habe gedacht, hier, da müssen wir was machen, das geht nicht.
Ja, 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 aber
das geht nicht, aber, dass wir den ganzen Leuten beibringen, wie sie in den Fernsehsitz kommen, und du bist da nicht drin.
Ich habe das gleiche Problem, der Prophet im eigenen Land, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also das ging noch weiter darüber hinaus. Weil so die ersten 5 bis 10 Jahre war es schwer, aber dann war ja klar, dass es funktioniert, weil wir hatten ja mittlerweile schon Tausende von Patienten, und du hast ja gewusst, dass es geht. Aber dann kommt natürlich auch noch rein, dass das dann umgesetzt werden muss, was man für real inzwischen hält.
Ja.
Naja, und da haben wir uns dann auch gut immer so ein bisschen auseinandergesetzt damit.
Ja. Und manchmal habe ich dann das gemacht, was du gesagt hast, und dann gab es wieder Situationen, da wollte ich das nicht, weil ich ja gerade auch mal sauer auf dich war. Das war ziemlich blöd.
Aber ich weiß noch, du hattest eine Phase, weiß nicht mehr, wann die war, da konntest du es nicht durchstrecken. Du warst auch felsenfest davon überzeugt, dass die Streckung nicht möglich ist. Entschuldige, genauso wie deine Mutter davon überzeugt war, dass sie nie wieder auf den Boden kommt.
Ah, ich weiß.
Und das war so eine Phase, da hatten wir gerade, da hat meine Süße mal was von mir angenommen, was ich ihr sage. Und dann haben wir, ich weiß nicht, 2-3 Wochen hast du die entsprechende Übung gemacht. Und da war auch der Abstand, der vorher irgendwie erinnert 3 Zentimeter war oder 2,5, der ging runter auf 1,5 oder 1 Zentimeter. Also es war deutlich in Richtung Streckung wieder. Hatte ich dann auch überzeugt, aber dann war wieder weniger. Aber dann wurde es ja irgendwie, das ist noch gar nicht so lange her, vom halben Jahr oder vom Vierteljahr, wurde es ja richtig doll. Du hast ja immer am Knie irgendwas gehabt.
Es war immer meine Schwachstelle. Also ich war einfach immer froh, wenn ich ganz normal laufen konnte und die Treppen gehen konnte. Habe dann ja auch mit dem Krafttraining angefangen. Und ich habe dann immer schon gemerkt, irgendwie dieses Knie, ja, es ist einfach ja, mein Problem. Ja, und dann dachte ich immer nur, oh Petra, wie bescheuert bist du denn eigentlich? Das wiederholt sich jetzt mal gerade wie mit deiner Mutter, wobei, ehrlich gesagt, also ich mache ja viel mehr und ich mache auch immer noch viel, viel, viel mehr, aber es ist meine Schwachstelle und es ärgert mich auch oftmals zutiefst, wenn ich dann wieder zu faul bin, diese Übungen zu machen.
Das
und,
ist halt so ein Punkt.
Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es noch gar nicht verstanden. Aber im Moment ist es gerade so, und deswegen kann ich, glaube ich, auch drüber reden. Ich bin gut dabei, nämlich nach diesem Sturz, als ich mir diese ganzen Bänder am Fuß gerissen habe, habe ich dann tatsächlich angefangen, auch mit dir die Übungen zu machen. Du hast mit mir zusammen die Übungen gemacht. Du hast mich erstmal therapiert, dann immer die Übungen gemacht und es war so verrückt. Ich hatte erstmal eine Erstverschlimmerung, da war ich total geschockt, weil da konnte ich, ich wollte laufen und dann hat mein Knie unheimlich wehgetan und da dachte ich, das kann nicht sein. Jetzt kannst du gar nicht mehr laufen. Und dann haben wir aber weitergemacht und das war wie im Traum, ja. Plötzlich, es waren nach zwei oder drei Tagen, plötzlich bin ich dann die Treppe ganz normal hoch und runter gelaufen und ich habe nicht mehr dran gedacht, dass ich die Treppe laufe. Es war weg und auch mit dem Fersensitz, das war einfach so gut. Ich glaube, es hat so viel noch gefehlt, bis ich da dran komme.
Und
ich
bin jetzt. In diesen paar Tagen ist es von 25
das war unglaublich, unglaublich gut. Und ich bin dran. Ich weiß nicht, wie alt man werden muss, um endlich das durchzuziehen. Ich hoffe, ich habe es geschnallt und ziehe es jetzt durch. Ihr könnt ja immer mal wieder fragen, wie weit ist sie denn jetzt und was macht sie denn oder so. Vielleicht brauche ich noch eure Unterstützung oder so. Aber es ist völlig, völlig verrückt, dass ich mit meiner Schwachstelle einfach auch so schwach bin und das nicht mache. Ich mache mein Krafttraining, ich mache Fajo, aber diese eine Übung, das ist eigentlich
zwei,
nur...
Zwei sind ja.
Ja, stimmt. Zwei, genau. Frag mich nicht, warum genau die ich irgendwie...
Aber dann kriegt ihr mit. Also auch bei uns ist es so, wie bei allen anderen Menschen auch. Man weiß was, man ist davon überzeugt und kriegt dann trotzdem seinen Hintern teilweise nicht hoch, um es regelmäßig zu machen. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich jemand bin, der das dann durchzieht. Aber
du bist derjenige, der wirklich von den Menschen, die ich kenne, vielleicht ist der Christoph Glaser noch so ähnlich, aber der so konsequent ist, ich kenne sonst niemanden. Du ziehst deine Sachen immer durch. Und weißt du was, wenn ich ganz ehrlich bin, also was ich immer für eine Ausrede habe, ich sage immer, ich bin ja die ganz Konsequente mit der Ernährung. Dann kann ich bei der Bewegung vielleicht so ein bisschen schluren.
Naja, aber das ist blöd, das ist halt das Problem. Da müssen wir auch immer wieder drüber reden in diesen Podcasts, weil ich sage immer, wir haben das System jetzt nach fast 40 Jahren perfekt aufgestellt. Die Übungen sind perfekt. Also man lässt sich immer noch was ändern, noch was optimieren, aber die sind schon, dass es super gut funktionieren. Und die Osteopressur, diese Manualtherapie, die unsere Therapeuten anbieten bei euch vor Ort, die ist auch total ausgereift. Das Einzige, was fehlt, zum Glück der Menschheit, wirklich eine schmerzfreie Menschheit aufzubauen, ist im Grunde genommen das eigene Umsetzen. Mhm. Weil es steht und fällt damit, dass ihr eure Übungen macht. 6 Tage die Woche. Und da gibt's genug, wir müssen mal wieder einen Podcast machen, wie man in seine Routine reinkommt. Weil das ist ein Thema, was wir immer wieder beackern müssen. du sagst 5, ich sag 6, ich sag 6 Tage und einen Tag frei, aber da kriegt er schon mit, da wird schon wieder gefeilscht, ja, und so weiter und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema, lass uns beim Knie mal weitermachen. Ja, was werden jetzt als nächstes?
Also ich denke jetzt, da hat jemand Knieprobleme, was tun bei Knieproblemen? Ich denke, wir sollten nochmal hinschauen, was empfiehlt die Schulmedizin, die derzeitige herrschende Medizin.
Lass uns kurz abhandeln.
Und was machen wir? Lass uns das relativ kurz und knapp machen.
Ja. Das Erste, was die meisten machen, ist schonen und warten, wird's besser, wird's nicht besser. Manchmal wird's besser, dann war es eine gute Entscheidung. Manchmal wird es aber gerade durchs Schonen noch schlimmer. Können wir auch erklären, warum? Weil wenn die Schonung beinhaltet, dass genau die Muskeln, die eh schon zu kurz gehalten werden, wieder nicht in die Länge gezogen werden, noch weniger in die Länge gezogen werden, dann ist der Effekt noch größer und der Schmerz wird schlimmer.
Genau, und als nächstes greifen die Menschen dann zu Schmerzmitteln.
Ja, und denkt, wir haben gerade darüber gesprochen, der Körper sendet einen Alarm. Ich möchte keine Arthrose haben, meine Menisken sollen ganz bleiben, meine Bänder sollen ganz bleiben. Und der sendet diesen Alarm im Sinne eines Schmerzes. So, jetzt hörst du irgendwo einen Alarm, stellst ihn ab und denkst, die Welt ist in Ordnung? Oder besteht dann das Risiko, dass das eintritt, vor dem der Alarm warnen sollte?
Ja, es ist schon
die Ölkontrollleuchte.
Ja.
Die alarmiert, da ist zu wenig Öl drin. Es gibt überall so Systeme, die alarmieren, Achtung, Achtung, da muss was passieren. Und der Schmerz ist genau so ein Alarm, der bei uns eingebaut ist, deswegen, um dann zu reagieren. Nur die meisten Menschen missverstehen das und denken, der Alarm ist einfach was ganz Schlimmes, was ganz Böses, was mich ärgern soll, das muss ich abstellen, egal wie, und Konsequenzen hat es keine. Und das ist ein fataler Irrtum. Das ist ein fataler Irrtum. Verbünde dich mit deinem Körper, verstehe ihn, geh nicht davon aus, dass dein Körper dich ärgern will, dass er dich quälen will. Kein Körper will dich quälen. Kein Körper will seinen Besitzer, seine Besitzerin quälen. Der Körper möchte warnen, wenn er sich unwohl fühlt. Und macht das auch mit Schmerzen, mit Krankheit. Und beim Schmerz sind wir jetzt gerade. Und deswegen hör drauf.
Aber es geht weiter. Also Schmerzmittel helfen nicht, natürlich nicht. Was wird dann empfohlen? Was hat's denn mit dieser Klettung eigentlich auf sich?
Ja, dann wird halt geguckt. Ja, dann wird geguckt erstmal auf MRTs oder andere Aufnahmen, die dann entsprechend ausgewählt würden, je nach Eignungsgrad. Dann wird geschaut, was hat die Struktur? Und dann versucht man da was zu sehen. Oft sieht man auch was richtig. Oft sieht man auch was falsch. Kriege ich immer wieder erzählt. Sagen mir auch viele Ärzte, die bei uns in der Ausbildung sind, oder waren, als wir uns darüber unterhalten haben. Und die sagen dann, ja, und dann sind wir davon ausgegangen, dass und das ist, da wäre irgendein Zustand. Dann öffnen sie und gucken rein. Das geht ja heute auch ganz minimal mit kleinen Instrumenten und sehen, oh, die Struktur sieht ganz anders aus, als ich mir das aufgrund des MRTs vorgestellt habe. Also das ist ganz, ganz, ich würde mal fast landläufig sagen, ein bisschen wischiwaschi, also ein bisschen Glückssache, was dabei rauskommt. Aber was dann passiert ist, wenn man was entdeckt, was entsprechend deutlich zu sehen ist, dann denkt man, das Problem kann gelöst werden, indem man eine Operation anbietet. Entweder eine kleine Operation mit Knorpelklettung. Soweit ich weiß, werden die Knorpelklettungen auch gar nicht mehr von der Kasse übernommen, weil sich herausgestellt hat, dass sie nichts gebracht haben. Und ich habe immer ein Bild, das möchte ich auch gerne hier an dieser Stelle loswerden, was ich auch mit den Patienten erkläre, die fragen, die unsicher sind, die Arthrose haben. Ja, weil Arthrose und irgendwelche Meniskusschädigungen, das ist so ein Ding eigentlich, ja. Da ist irgendwas, das ist kaputt, das muss repariert werden. Ich sage denen immer, passen Sie mal auf. Sie haben einen Holzstuhl. Und auf dem Holzstuhl ist ein Kissen. Und da sitzen sie schön weich und fühlen sich gut. Und im Laufe der Jahre kriegt das Kissen jetzt einen Riss und wird ein bisschen platter vielleicht, ist schrumpelig, sieht nicht mehr gut aus, ja. Nehmen Sie jetzt das Kissen raus und schmeißen es weg oder setzen Sie sich trotzdem noch drauf, weil es schön weich ist. Und das Gleiche gilt für mich für Knorpel und Menisken. Ja? Wenn die mit dem Schmerz nichts zu tun haben, was in den meisten Fällen ist, also es gibt eine Ausnahme. In dem Moment, wo ein Knie immer wieder klemmt, weil sich da was gelöst hat und ein Stück sich querstellt und die Bewegung behindert, das ist für mich im Grunde genommen die einzige OP-Maßnahme. die nötig ist.
Gelenkmaus.
Ja, eine Gelenkmaus, irgendwas, das wirklich dann, man ist in der Bewegung und plötzlich gibt es einen Ruck und es stockt und bewegt sich nicht weiter, mit starken Schmerzen verbunden und so weiter. Das könnte ein Grund sein. Wobei auch in diesem Fall, wenn du sowas hast, ja, dann bitte mach erstmal unsere Übungen, normalisiere die Spannung, weil dabei kann sein, dass dieses Klemmen verschwindet, weil dann einfach es weniger klemmen muss, weil der Anpressdruck geringer ist.
Weiter geht's ja dann als Ultima Ratio, wird ja dann angeboten, ein künstliches Gelenk dem Patienten anzubieten. Und das finde ich natürlich schon sehr fraglich. Und klar, viele, viele nehmen das super gerne an, aber es gibt auch offizielle Zahlen, dass wie viel Prozent zu häufig auch Kniegelenksendoprothesen bekommen, was die gar nicht notwendig gewesen wären. Waren es über 80%?
Ich überlege gerade.
Also irgendwas, es war auf
jeden Fall. Beim Knie war es irgendwas zwischen 80 und 90, glaube ich.
Und ich, weißt du, ich habe gehört, es gibt in Amerika gibt es ein Klinikmodell. Und ich verstehe nicht, warum sie es hier nicht machen. Es gibt ein Klinikmodell.
Wird kommen.
Wo einfach die Patienten mit Schmerzen hingehen und die kriegen gesagt, okay, sie haben einen Termin für die Endoprothese, also für das künstliche Gelenk. Aber bevor wir die Operation machen.
Nee, noch besser. Während der Wartezeit.
Ja, genau, in diesem halben Jahr.
Ach so,
gehört. Aber ich habe so gesagt, während dieser Zeit kommen sie in ein Programm, wo sie trainieren, wo sie Übungen machen. Und es ist unglaublich, das Ergebnis zusammengefasst ist, dass 75% der vereinbarten Operationstermine für künstliche Gelenke einfach nicht mehr notwendig sind.
Und genau da schließt sich hier der Kreis wieder, weil wir hatten ja vorhin die Behauptung aufgestellt, dass die meisten Knieschmerzen mit der Struktur, also mit Arthrose, mit Meniskusriss und so weiter, gar nichts zu tun haben. Und warum werden denn die OPs gemacht? Ich nehme jetzt mal die OPs raus. Also wir sind auch super happy, dass es so gute Operateure gibt, die, wenn Unfälle passieren, Autounfälle, Knies zertrümmert, da so reparieren, dass man sich wieder fast normal bewegt oder sogar normal bewegen kann. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber die meisten OPs werden ja wegen Schmerzen gemacht. Da wir aber wissen, was auch diese Cleveland ist, glaube ich, diese Klinik da, was die auch da anscheinend als Erfahrung gemacht haben, dass wenn man die Muskeln und Faszien wieder normalisiert von ihrer Spannung her, durch Übungen, die geeignet sind dazu, dass dann die Schmerzen verschwinden, entfällt ja jeder Grund für die OP. Und im Grunde genommen wäre es so super einfach. Man müsste einfach nur hergehen und jeder, der Schmerzen hat, sollte erstmal unsere Liebscher-Bracht-Übungen machen. Und dann würde er sehr schnell merken, ob das funktioniert oder nicht. Die meisten würden merken, es funktioniert und die OP wäre sowieso überflüssig.
Aber soll ich dir mal was sagen? Ich denke jetzt gerade so an mich, ja? Irgendwie würde jemand zu mir sagen, in einem halben Jahr ist es dann doch bei dir soweit. Aber du hast jetzt ein halbes Jahr, Moment, dass dein Kniegelenk operiert werden muss. Also das kommt dann von irgendeinem Orthopäden. Und der sagt, aber pass auf, hier gibt es ein Programm. Ein halbes Jahr Programm, wo du ganz, ganz geradlinig geführt wirst, was du alles machen musst. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Wir haben gehört, bei über 75% ist keine OP mehr notwendig. Ich glaube, was hier passieren müsste, dass wir auch tatsächlich so Programme hätten für die Menschen.
Ja, haben wir ja.
Ja, wir haben die Programme, ja, aber sie müssten bekannt sein, sie müssten wirklich geführt werden. Das wäre so genial. Und das ist das Problem, das zu Hause alleine machen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig und deswegen bin ich auch so froh, Roland, bitte. Bin ich ja auch so froh, dass du das so vehement, dass du die Menschen so an die Hand nimmst. Deswegen haben wir ja auch die App, wo du da immer mit ihnen Tag für Tag übst. Da gibt's diese Programme, die sie brauchen. Und die müssen nur davon erfahren, weil nur dann, wenn man's macht, sie mich und du spürst, was dann passiert, dann bleibst du dran. Und ich glaube dann auch, wenn du so du hörst, du musst dann irgendwann operiert werden, dann ist es noch mal mehr Druck, dann bleibst du noch mal mehr dran als ohne diesen Druck. Und deswegen sage ich, dass auch diese App, die wir haben, eigentlich genau das Richtige ist für Menschen, die eine starke Hand brauchen, die auch führt. Und das ist der Grund, warum auch diese Klinik in Cleveland so einen großen Erfolg hat, weil die Menschen das nämlich machen. Und hätte ich es von Anfang an gemacht, Roland, ich glaube, ich hätte heute null, aber auch null Probleme.
Ja, du hast ja, Gott sei Dank, jetzt machst du ein paar Wochen.
Ich weiß.
Und du hast die Brille. Also,
ja, ich weiß. Ich habe.
Aber nur mal zurück zu den OPs.
Das ist doch verrückt.
Nur mal zurück zu den OPs, weil, also wir hatten jetzt gesagt, wegen Schmerzen operieren ist in den meisten Fällen, das wissen inzwischen auch die Krankenkassen, nicht nötig. Mhm. Also einfach das rausfinden. Aber jetzt nochmal zu der Situation, was denn beim Operieren überhaupt passiert. Weil es gibt durchaus ja auch Leute, die sagen und zu Recht sagen, ich hatte Probleme. Jetzt habe ich ein künstliches Kniegelenk, Probleme weg. Das gibt's ja auch. Was passiert denn da? Also irren wir uns hier mit dem, was wir sagen? Ich will mal kurz erklären, was es für Möglichkeiten gibt. Und zwar, ich kam zum ersten Mal drauf, das zu verstehen, als bei uns schon 20 Jahre her, da war ein russischer Arzt bei uns in der Ausbildung.
Ich kann mich noch erinnern, und ich dachte, ich höre nicht recht.
Der hat gesagt, Roland, was du hier erklärst mit der Entspannung, jetzt weiß ich, was meine Kollegen im Ural tun. Da gibt's, hat er erzählt, irgendwie eine Gegend, wo ganz schlechte Krankenversorgung ist. Und da hat er erzählt, wäre es Usus, dass Leute, die Schmerzen haben, denen man übrigens nicht beikommt, gleich, dass die in Vollnarkose gelegt werden und nach der Vollnarkose sind die Schmerzen reduziert. Und da hat er gesagt, was du hier erklärst mit der Spannung, weil bei der Narkose entspannt der Körper ja massiv. Und das genau hat er dann verstanden, warum die Schmerzen weggehen. So, wieder zurück zu den OPs hier. Das habe ich natürlich nie vergessen. Und das hat sich auch mit anderen Unterhaltungen mit Orthopäden, die in der Ausbildung waren, bestätigt. Und bei jeder OP wird natürlich entspannt. Ja, weil diese Mittel, die gegeben werden, ich habe mich genau erkundigt, führen immer auch dazu, dass Muskeln entspannen.
Ja klar, sonst könnten sie gar nicht operieren.
Ja, das war mir aber nicht klar. Ich bin ja kein Mediziner. Also Gott sei Dank.
Kriegen ja auch Relaxantien und sowas. Also
ja, klar.
Entspannend.
Aber als ich das dann wusste, war mir immer klarer, ein Haupteffekt, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, könnte sein, dass gar nicht der operierte Meniskus, der jetzt ein bisschen geklettet wurde, oder auch das künstliche Gelenk, was eingesetzt wurde, dass dieser Fakt gar nicht der Grund ist dafür, dass der Schmerz besser ist, sondern dass da bei der OP so eingegriffen wurde in diese muskulären Spannungszustände, dass hinterher einfach diese Spannung normalisiert ist oder normalisierter, dass es unter die Schmerzgrenze gekommen ist. Weil was man nicht vergessen darf, da finden ja auch Schnitte statt. Ja, je nach OP natürlich jetzt, ja. Manchmal wird es minimalinvasiv gemacht, aber gerade bei so einer bei so einem Gelenkwechsel, da ist ja massiver Eingriff in die Struktur, wodurch natürlich auch die Zugspannung dieser Struktur verändert werden können.
Ja.
Und ich behaupte, bei den meisten OPs ist das der Effekt, weswegen die Schmerzen hinterher weg oder besser sind. Ja. Es gibt ja auch die Fälle, da ist nach der OP der Schmerz schlimmer. Na klar, der ist mal eine Wunde und so, ja, aber trotzdem, der ursprüngliche Schmerz ist dann wieder da. Oder nach Monaten kommt er wieder. Das zahlt alles auf unser Modell ein, auf unser Erklärungsmodell. Ja. Weil wenn durch die OP eine Spannung vorübergehend normalisiert wurde, ist der Schmerz erstmal weg, unabhängig, was bei der OP gemacht wurde. Und hinterher, wenn der Mensch seine Gewohnheiten nicht ändert, seine Bewegungsgewohnheiten, baut sich die Spannung der Muskelfaszien genauso wieder auf. Und ich werde es nie vergessen, wir hatten mal einen Prof hier in Frankfurt, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der auf Knie spezialisiert war. Und als ich dem irgendwann meine Theorie erklärt habe, das ist schon ewig lange her, da waren wir auch noch völlig unbekannt, ja. Vielleicht wäre es sonst auch anders gelaufen. Als ich dem gesagt habe, weil der hat mir gesagt, Roland, alles schön und gut, aber erklär du mir doch mal, ich habe Patienten, die haben nach einer Kniegelenks-OP, nach einem Einbau eines künstlichen Gelenkes genau die gleichen Schmerzen wie vorher. Das geht doch gar nicht. Wie soll denn das gehen? Und da habe ich ihm gesagt, du, das geht deswegen, weil der Schmerz vom Gehirn projiziert wird, nicht durch die Struktur kommt. Und wenn dein Patient nach der OP aus irgendwelchen Gründen die gleichen Spannungen hat wie vorher, muss er auch denselben Schmerz haben, obwohl die Struktur ausgewechselt ist. Und da fiel der vom Glauben ab. Da war der fix und fertig, total begeistert.
Weil das war nämlich allerdings eine Erklärung.
Das war erstmalig hatte er eine Erklärung dafür. Ja. Aber dann ging es weiter, weil ein, zwei Monate später, aber der war ganz ehrlich, das war ein super Typ, ja. Rief er mich an, sagte, Roland, wir müssen unsere Zusammenarbeit, bevor die richtig losgeht, müssen wir die beenden. Und da war ich völlig fertig. Warum denn das? Weil du weißt doch, was wir machen und so. Wir könnten super zusammenarbeiten. Wir könnten sämtliche Patienten von dir, die nach der OP Schmerzen haben, könnten wir behandeln, wenn die Schmerzen wecken. Alle würden denken, es wäre wegen der OP. Kann doch gut für dich sein, fürs Krankenhaus und so weiter. Sagt er, du, das geht nicht. Ich habe mich ein bisschen mit Kollegen unterhalten. Wenn ich diese Fährte, von der ich weiß, sie ist richtig, wenn ich die weiter verfolge, dann werde ich geächtet in meinem Kollegenumfeld. Die werden nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Und da habe ich gedacht, du, akzeptiere ich total. Ich finde es zwar ganz, ganz schlimm für die ganzen Patienten, weil es wäre so wichtig, dass du als so ein Knieguru das alternativ anbieten kannst, mit beide Schienen fahren kannst. Besser könntest du die Patienten nicht betreuen und es wäre ein Vorläufermodell für ganz Deutschland oder auch weltweit, wie auch immer. Aber er hat einfach gesagt, ich habe mir hier so eine Stellung aufgebaut und ich kann es nicht. Ich bringe es nicht fertig.
Ja,
und ich kann es verstehen.
Wobei das ist tatsächlich der Grund, warum ganz viele Ärzte und Ärztinnen, die nach ihrem Berufsleben dann sich plötzlich mit alternativen Heilmethoden beschäftigen. Weil sie sagen, vorher ging es nicht, weil habe mich an den Leitlinien orientiert. Aber jetzt gucke ich da genau hin und ich habe es vorher schon geahnt und gewusst, aber habe mich nicht getraut, weil klar, die haben ja alle, die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die haben ihr Lebensmodell darauf aufgebaut. Und wenn das dann zusammenbricht, da ist natürlich schon einfacher, wenn du ganz von Anfang an einfach schon so ein Quertreiber oder oder anders denkst als die meisten und das dann durchziehst, ne?
Zurück zum Modell und zurück zur Lösung. Weil, genau. Also ich betone es nochmal, Schonung kann mal irgendwie gut sein, wenn einem nichts Besseres einfällt. Vielleicht hat man ja auch Glück und es klappt. Schmerzmittel, klar, übers Wochenende, ja, wenn man keine Zeit für Übungen hat oder auch nicht zum Therapeuten gehen kann. Oder wenn man im Urlaub ist und einfach mal eine Woche Ruhe haben will. Na klar, dann nimm doch eine Woche das. Schlimm ist doch nur, das zur Dauerlösung zu machen, weil du dann deinen Körper immer weiter mit Stoffen belastest, die er eigentlich gar nicht mag, die deinen Magen kaputt machen mit der Zeit und so weiter.
Leber und Niere und so weiter und so fort.
Du weißt das genauer, ja. So, OPs muss man auch genau hingucken, weil es gibt ganz viele Situationen, wo eine OP ein Segen sind. Oder ein Segen ist eine OP. Ja, gibt's ganz viele Situationen, aber eben nicht bei den meisten Schmerzen. Deswegen OP weiter wie bisher, aber viel, viel seltener und viel mehr statt OP die richtigen Übungen geben und die Behandlung der Osteoporosur machen. Das hilft dem Patienten langfristig, weil nicht vergessen, keine Schonung, kein Schmerzmittel und keine OP bringt es fertig, die Ursache wirklich zu lösen. Das ist alles nur eine Symptombekämpfung und eine Schadenreparatur, die aber nicht die Ursache wegnimmt. Deswegen haben wir ganz vergessen, müssen wir noch dranhängen. Deswegen bitte auch nicht vergessen, auch ein künstliches Gelenk hat, wenn die Spannung zu hoch ist, Abrieb. Das weiß ich aus dem Maschinenbau, ja. Das ist eine Grundregel. Hochfeste Stoffe erzeugen hochfeine Stäube. Weil die eben so
gefährlich,
weil die so geartet sind.
Menschen.
Und die diffundieren natürlich in den Körper rein. Und da kommen auch immer mehr Studien so langsam ans Tageslicht, die sich damit beschäftigen. Ich will jetzt niemandem Angst machen, der ein künstliches Gelenk hat, aber beim künstlichen Gelenk musst du unsere Übungen noch dringender machen als ohne künstliches Gelenk, weil das den Abrieb minimiert oder vielleicht sogar ganz nullt, wenn die Spannung normal ist. Also auch mit deinem künstlichen Kniegelenk, mach bitte die Übungen.
Nicht nur deswegen, sondern damit hast du auch eine Garantie, dass dieses künstliche Gelenk bis zum Ende deines Lebens dann hält und nicht nach 10 Jahren vielleicht wieder ersetzt werden muss.
Siehe meine Mutter.
Ja, genau. Die hatte ja bis zu ihrem Lebensende das gleiche Hüftgelenk gehabt. Gott sei Dank.
Hat sich nicht gelockert und es war, wie lange war das? Wie lange hat sie das gehabt?
25 Jahre.
25 Jahre,
genau. Okay, aber ich denke, du bist natürlich auch, also unsere Zuhörer, Zuschauer sind natürlich total interessiert dran. Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung? Du hast die ganze Zeit von 2 Übungen gesprochen. Das ist wirklich verrückt. Es sind echt nur 2 Übungen.
Ja.
Roland, bitte erklär sie jetzt, damit jeder da draußen anfangen kann, sofort diese Übungen zu machen. Und wenn du viel sitzt und wenn du auch noch vielleicht auf der Seite liegst, also wenn du immer mit angezogenem Knie durchs Leben weniger gehst, sondern eher sitzt oder liegst, dann als Prävention diese Übungen, sie sind einfach grandios. Und wenn du schon was hast, kann ich euch nur sagen, sie helfen immer zu jedem Zeitpunkt. Wenn du geschludert hast, fängst wieder an. Sie helfen immer wieder und immer wieder. Deswegen diese 2 Übungen jetzt echt so erklären, dass es jeder versteht und sie machen kann.
Also, und wenn du sie nicht verstehst, ganz, ganz easy, dann google einfach und gehe auf YouTube und guck sie da an und mach sie unter meine Anleitung oder geh in die App rein. Aber, also die erste ist die für die Vorderseite deines Oberschenkels. Ja? Der Quadrizeps, der hat 3 Anteile, die nur übers Knie ziehen und nur das Kniegelenk überspannen. Plus einen 4. Anteil, der überspannt das Knie und die Hüfte. So. Und du kannst einen ganz einfachen Test machen. Erschrick nicht, aber es ist ein guter Test, ja? Geh mal auf alle 4 und wenn du auf allen 4 bist, dann geh langsam immer mehr mit deinem Gesäß Richtung Ferse. So. Und es gibt ganz viele, die haben gerade mal 90 Grad jetzt. Erinner dich dran, das ist die Sitzhaltung, 90 Grad, das Beugen geht und hinterher wird es schwer.
Ja.
Wenn du merkst, dass du mit dem Gesäß langsam hinter die Füße kommst und Richtung nach unten dich bewegst und es zieht schon im Knie oder im Oberschenkel, dann erschrick nicht. Das ist völlig normal und nichts Schlimmes. Und denk dir vor allen Dingen nicht, das, was da jetzt wehtut, das schadet dir. Nein, das, was dir wehtut, das ist der Muskel, das ist die Faszie, die einen gewissen Schmerz empfindet beim Gedehntwerden. Und jetzt kommt es einfach nur darauf an, weil es ergibt sich aus dem Test, oder machen wir den Test noch fertig, ich sag immer, und bitte erschrick nicht, wenn du nicht entspannt mit dem Gesäß auf den Fersen sitzen kannst, für 2 Minuten, dann hat dein Knie schon ein Problem. Das ist eine harte Botschaft für die, die eben noch weit weg sind von der Ferse. Ja? Aber gleich die frohe Botschaft, mach das regelmäßig und du wirst immer weniger Probleme haben. Je näher du mit dem Gesäß an den Fersen bist, desto weniger werden deine Probleme in den Knien sein.
Und was ich sagen kann, es geht echt schnell. Also von diesem 90-Grad-Winkel bis knapp davor, das geht wirklich schnell. Du wirst es einfach erleben, Tag für Tag, dass du weiter runterkommst. Ne?
Was musst du jetzt dafür tun, dass du runterkommst? Du gehst genau in die Position, die du gerade noch gut und positiv ertragen kannst. Das darf im Knie ziehen, das darf im Oberschenkel ziehen. Und dann gehst du so weit rein, wie du merkst, das tut schon deutlich weh. Aber was sagt der Roland? Ist okay, also mache ich noch mehr. Aber wenn du merkst, egal was der Roland sagt, du magst nicht mehr, es wird negativ. Es geht vom Wohlfühlschmerz in was Negatives über. In dem Moment machst du Halt und wartest einfach. Dann wartest du einfach, was passiert. Und nach 10, 20 Sekunden merkst du, der Dehnungsschmerz ist zurückgegangen. Der ist weniger geworden. Und dann gehst du noch ein bisschen weiter in die Dehnung rein, bis er sich wieder aufbaut, sodass du denkst, aber nee, mehr will ich wirklich nicht. Und so machst du es 2 Minuten. Und wir lassen jetzt mal alles, wir machen auch noch Krafttraining da rein in diese Übungen und eine Aktivdehnung. Lassen wir alles weg jetzt, weil allein dieses eine fürs Probieren, das langt schon aus. Und du wirst schon einmal diese Übung gemacht für 2 Minuten, höchstwahrscheinlich, wenn du dann hinterher aufstehst, als es sich ein bisschen beruhigt hat und du läufst, du wirst schon merken, oh, da hat sich was getan, das könnte schon weniger sein.
Das ist das Grandiose. Und weißt du, was die meisten Menschen sagen, auch ich, nachdem ich dann wieder hochkomme, wenn sie dann laufen? Du weißt es sicherlich.
Ja, klar. Ja. Es fühlt sich so leicht an.
Es fühlt sich so viel leichter an. Und das ist verrückt. Sagen alle Leute, die kriegen das ja nicht in den Mund gelegt, dass sie das sagen sollen, sondern die werden gefragt, wie fühlen sie sich denn jetzt? Oder wie fühlt sich ihr Knie jetzt an? Und es kommt immer dasselbe.
Genau. Zur anderen Übung. Zur anderen Übung. Jetzt geht's um die Rückseite. Und wir machen erstmal eine Grundübung. Nämlich die, in dem Moment, wo du dich an die Wand, stell dir vor, du stehst vor einer Wand, legst dich mit beiden Händen dagegen und stellst das eine Bein, wo du üben möchtest, einen deutlichen Schritt zurück, sodass die Fersen auf dem Boden sind und der Fuß geradeaus zur Wand zeigt. So, der Körper möchte ausweichen und dreht sich zur Seite raus und möchte die Dehnung vermeiden. Deswegen stell den Fuß gerade zur Wand und dann gehst du im linken, und wenn das rechte jetzt hinten steht und das linke ist vorne ein bisschen gebeugt, dann beugst du es ein bisschen mehr und dann senkt sich dein Körper und du merkst eine große Zugspannung direkt unterhalb der Kniekehle. Und das ist halt vom großen Wadenmuskel, vom Zwillingswadenmuskel, die Dehnung. Und damit gehst du genauso um. Du gehst so weit rein, wie es geht, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Und danach wartest du, wenn du den Punkt erreicht hast, 10, 20 Sekunden, bis weniger wird, und gehst dann weiter rein und setzt es 2 Minuten fort. Und wenn du die beiden Übungen machst, diese 4 Minuten, was ja wirklich eine ultra kurze Zeit ist, dann ist die Chance, dass du hinterher dich deutlich leichter im Knie fühlst, ungeheuer groß. Und der Rest, den du noch fühlst, der kann mit 2 anderen Strängen zusammenhängen, die noch zu kurz sind. Nämlich das eine, das ist der Anteil des Quadrizeps. Wir hatten gesagt, 3 überspannen nur das Knie und einer überspannt die Hüfte. Und wenn du jetzt im Fersensitz bist, dann bist du ja in der Hüfte gebeugt. Das heißt, dieser eine Anteil, der ist nicht in der Dehnung drin. Den könntest du dann so noch frei trainieren, dass du dich im Rumpf mit dem Becken inklusive immer weiter nach hinten lehnst, bis du am Boden abliegst. Das mag für die meisten erstmal unvorstellbar sein, aber das haben sich schon so viele Menschen auch über 60 im Laufe von ein paar Monaten antrainiert. Das wird auch bei dir klappen, wenn du es möchtest, ja. Weil dann hast du diesen Strang auch noch drin und hast du gleichzeitig auch die Hüfte noch befreit, hast gleichzeitig gegen deine Rückenschmerzen was getan und so weiter. Und was die Rückseite des Beines angeht, da kann auch der Beuger noch eine Rolle spielen. Das bedeutet, dass du auch dann, wenn du stehst, mit den Fingerspitzen zum Boden zu kommen, noch eine gute Ergänzung wäre. Aber ich wollte jetzt nur einen kleinen Ausblick geben. Diese beiden Hauptübungen sind zu 80-90% an der Schmerzfreiheit federführend, ja. Aber du darfst auch noch mehr machen und je mehr du machst, desto besser fühlt sich natürlich auch dein Knie. Aber das sind die beiden Übungen jetzt.
Also nachdem ihr da jetzt alles so verstanden habt, da ist es doch ganz klar, dass wenn man schon Probleme hat mit dem Knie, dass man gar keine Angst mehr haben muss, sondern dass ganz die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder ein völlig funktionstüchtiges Knie bekommst, die ist einfach unglaublich groß. Und wenn du deine Übungen machst und wenn du das eine Woche durchziehst, das ist mein Versprechen, dann spürst du sowas von Fortschritt und sowas von weniger Schmerzen, dass du genau weißt, wozu dein Körper imstande ist, nämlich auch bei Knieproblemen das wieder hinzubekommen. Und denk auch dran, Knorpel kann sich dann auch wieder aufbauen. Also es kann tatsächlich, wir dürfen das ja nicht sagen, es kann tatsächlich durch dich verursacht in deinem Körper Heilung funktionieren. So darf man das, glaube ich, sagen, oder?
Was wir nicht vergessen dürfen, fällt mir gerade noch ein. Es gibt eine Erstreaktion. Also wenn du jetzt wirklich noch nie die Übung gemacht hast und machst die Übung und hast dann am Abend nach den Übungen das Gefühl, oh, ist aber ganz schlimm im Knie geworden, ist ja viel schlimmer. Bitte überhaupt keinen Schrecken kriegen, sondern das ist eine Erstreaktion. Das hängt ab davon, wie gestresst die Muskeln schon sind, was da im Körper vor sich geht. Wenn das große Unterschiede setzt, dann reagieren die Muskeln manchmal aus Protest, indem sie sich erstmal zusammenziehen, nach dem Motto, du hast mich jetzt so auseinandergedehnt, das war ich gar nicht gewohnt, jetzt will ich erstmal meine Ruhe haben, mich zusammenziehen, mich besinnen, was da passiert ist. Und dann gibt's natürlich wieder viel Schmerz, weil die Muskeln sich zusammenziehen. Aber das ist eine Erscheinung, die geht normalerweise nur einen Abend. Es gibt eine gute Möglichkeit, leg dich in die Badewanne, in die heiße, angenehm heiße Badewanne und bleib da 20 Minuten drin. Da ist der Spuk meistens schon vorbei. Und ansonsten mach am nächsten Morgen wieder deine Übungen. Und dann wirst du merken, das war nur eine Erstgewöhnung sozusagen an dieses Neue.
Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder?
Nochmal die Umsetzung vielleicht, ja. Nochmal, also du wirst merken, dein Laufen wird besser.
Ach,
übrigens,
ja.
Stabilität fällt mir gerade noch ein. Mhm. Viele ältere Patienten und Patientinnen, die beklagen sich über, ich habe gar keine Kraft mehr in den Beinen. Und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht mehr richtig lenken. Deswegen ja auch die Angst jetzt, wo es draußen glatt ist, dass man dann stürzt,
nicht mehr
aufstehen kann, hatten wir vorhin schon abgehandelt, gell?
Ja.
Du wirst merken, wenn du unsere Liebschaumbrachtübung regelmäßig machst, dass dann deine Stabilität, deine Sicherheit beim Laufen durch dieses Dehnen schon zunimmt, interessanterweise.
Ja.
Wenn du noch einen draufsetzen möchtest, kannst du natürlich, was Peter auch ganz regelmäßig jetzt macht, kannst du Krafttraining machen, zum Beispiel
Kniebeugen,
die
lieben
genau.
Squats, ich habe sie gehasst. Ich habe am Anfang bei 5 Kniebeugen, ich wollte nicht mehr, ich wollte weg, ich wollte meinen Trainer, meinen Personal Trainer, den wollte ich verbannen, mein sogenannter Quälbär. Mittlerweile mache ich in einem Training easy. Ich glaube, gestern habe ich wieder Training gehabt. Es waren, glaube ich, 50, 60 Squats und richtig, richtig gut.
So eine Kniebeuge, viele von euch sagen jetzt, ich kann die überhaupt nicht. Die sagen, ich kann die überhaupt nicht.
Mhm.
Und ganz einfach, du machst diese Übungen, die ich eben beschrieben
genau.
habe, plus noch ein paar mehr, die du findest, ja. Ob im YouTube oder der App, musst du dir überlegen, musst du gucken, was dir da gefällt. Und dann stell dich einfach schulterbreit hin. Nimm dir vor, du bleibst mit den Fersen am Boden und geh so tief runter, wie es geht. Und manchmal geht es nur 10 cm und dann ist schon Schluss, weil da zieht's irgendwo. Warum zieht's irgendwo? Weil da was zu kurz ist.
Oder aber auch, du hast Angst. Das kann auch sein, dass Menschen einfach Angst haben, weiterzugehen, weil sie denken,
ja.
sie sind nicht mehr in der Balance oder so weit. Ja, aber sicher.
Soweit,
oder,
wie du sicher ja. bist, gehst du runter. Mhm. Wenn es klemmt, es nicht mehr weitergeht, wenn es weh tut, wenn du unsicher dich fühlst, dann stoppst du da, dann gehst du wieder hoch. Mach das so 3-4 Mal und am nächsten Tag machst du es wieder. Und nach spätestens 3-4 Tagen wirst du merken, oh, das geht ja schon ein Stück tiefer. Und das machst du so lange weiter, bis du so tief kommst, wie du kommen möchtest. Und du weißt, in der dritten Welt oder in Ländern, wo man auf natürliche Art und Weise lebt, da leben die Menschen oft, was heißt leben, arbeiten sie oft, wenn sie im Garten sind und was pflanzen oder so, dann arbeiten die in der Hocke. Ja, weil das eine bequeme Haltung ist und weil die intuitiv noch im Körpergefühl haben, dass das eine gute, ausgleichende Bewegung für vieles andere ist. Und deswegen gewöhne das an und du wirst deine Stabilität immer besser hinbekommen. Und noch ein Tipp für die Skifahrer. Warum passieren im Winter in den Knien oder in den Skiorten mit den Knien so viele Unfälle? Kreuzbandriss und so weiter und so fort. Ja, genau deswegen, weil da alles ungewohnt ein Jahr lang nicht benutzt wird, dann werden die Skier rausgeholt, man fährt in Skiurlaub, kommt in einfache Situationen rein, wo man balancieren muss, wo man vielleicht stürzt, wo man vielleicht sonst was auch immer. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine Muskulatur, die ist flexibel und nachgiebig und Faszien, die sind flexibel und nachgiebig, oder man hat verkürzte Muskeln, verkürzte, verfilzte Faszien, wo nichts nachgibt. Und da ist die Verletzungsgefahr viel, viel größer als bei
Definitiv.
Flexiblen
ja.
Beinen. Und mit
ja.
diesen beiden Übungen, die wir gesagt haben, kannst du dich auch schon grundlegend aufs Skifahren vorbereiten. Du wirst viel besser Skifahren können mit einer viel höheren Sicherheit.
Also ihr habt, glaube ich, jetzt ganz viel über euer Knie gelernt, wie wundervoll es ist, wenn es funktioniert, dass es notwendig ist, dass ihr dieses Kniegelenk immer bewegen könnt, damit ihr auch das hohe Alter genießen könnt. Ich glaube einfach, jetzt anzufangen, genau jetzt nach dem Podcast diese Übung zu machen, das wäre doch richtig gut.
Gute Idee. Gute Idee. Weil okay, morgen ist immer ein bisschen zu spät. Was du heute kannst, besorgen und so, ne?
Ja, aber da ich ja selbst Betroffene bin, würde ich natürlich gerne mal wissen, wie sieht's denn mit deinem Kniegelenk aus? Was hast du gemacht? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Machst du die Übungen vielleicht auch schon regelmäßig und kannst mich noch ein bisschen anfeuern, das regelmäßiger zu tun, als ich es bisher getan habe? Also von daher, danke fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple. Und dann
und erzähl's weiter. Erzähl's ja, weiter.
Das stimmt.
Weil Knie. Es gibt so viele Menschen, die falsche Vorstellungen vom Knie haben, wie es ihnen damit geht. Erzähl's bitte weiter. Sag denen, sollen sich den Podcast anhören. Mach mit denen die Übungen. Erzähl ihnen, was wir erzählen. Verbreite das Ganze, weil es muss jeder wissen, dass es die Möglichkeit gibt. Ob Mann und Frau es dann macht, ist noch ein anderes Ding. Aber die Wahlfreiheit kann ich nur wahrnehmen, wenn ich weiß, was es für Möglichkeiten gibt. Ja. Bitte sorgt dafür, dass die Welt aufgeklärt wird.
Okay, bis dann. Ciao.